Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Rabeneltern und solche, die es nur werden wollen. Leider gibt es nicht immer eine Patentlösung und wir alle versuchen täglich unser Bestes zu geben. Ganz egal, ob mit den Kindern oder in der Partnerschaft. Anstatt vorschnell zu urteilen, sprechen hier ungeschönt und ehrlich echte Eltern und Experten übers wahre Leben. Der Podcast ist auf alle gängigen Streamingdienste zum Finden und wenn es euch gefällt, dann abonniert und teilt das Ganze einfach. Nachrichten sind natürlich auch immer herzlich willkommen, so wie die E-Mail von der lieben Lina. Die hat nämlich Folgendes geschrieben. Hallöchen Tratschkattel, sehr coole Folge mit Ali. Mein Mann, Klammer auf, und Vater meiner beiden Töchter, Klammer zu, ist auch fast 14 Jahre älter als ich und ein sogenannter Daddy Ü50. Auch wir haben immer wieder mit Vorurteilen und komischen Blicken zu kämpfen. Ich kann Ali aber wirklich nur zu 100% recht geben. Kein Kind kommt ohne Grund und ich könnte mir wirklich keinen besseren Ehemann und Vater für meine Kinder wünschen. Danke für diese Folge. Ich hoffe, sie kann die ein oder andere verbohrte Sichtweise doch ein bisschen ändern. Beste Grüße aus Franken, Lina. Ja, liebe Lina, danke. Genau für das gibt es den Podcast, um eben nicht vorschnell zu urteilen, sondern einmal die Menschen selber zu Wort kommen zu lassen. Danke dir, danke für die Nachricht. So, servus und herzlich willkommen zur November-Ausgabe meines kleinen Podcasts. Ich muss zugeben, wir zeichnen im September auf, einfach weil so jung kämen wir nicht mehr zusammen wahrscheinlich. Und wir wissen nicht genau, was Corona noch für uns bereithält. Von dem her haben wir gedacht, machen wir es gleich. Ich bin unterwegs, ich bin in München. Ich bin in Räumlichkeiten, in denen ich schon mal war, weil meine heutige Gästin hat auch mich schon als Gästin empfangen. Und zwar für ihre YouTube-Serie Gretchens Gast. Und wir haben da im Dezember letzten Jahres, glaube ich, sehr, sehr lange über das Thema Liebe philosophiert, weil auch Philosophie ein Steckenpferd von meiner heutigen Gästin ist. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich da bin und ich muss jetzt nochmal sagen, wir sehen uns jetzt zum dritten Mal und auch als wir uns das erste Mal gesehen haben, ich glaube, wir haben eine ganz komische Verbindung, wir verstehen uns sehr, sehr gut, obwohl wir, glaube ich, aus sehr verschiedenen Welten kommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Meine heutige Gästin ist Sylvie Sophie Schindler, also known as Gretchen.
Liebe Tratschkattel, liebe Katharina, ich freue mich, dass unsere Welten sich wieder verbinden. So wie du es gesagt hast, wir kommen aus unterschiedlichen Welten, aber wir haben etwas, das nenne ich so eine Herzens, auch wenn sich jetzt vielleicht so kitschig anhört.
Irgendeine Verbindung haben wir auch.
So eine Herzensqualität, auf der das dann schwingt. Und ich mag das eben gerade, weil wir sehr unterschiedlich, eben aus unterschiedlichen Welten, wie du sagst, kommen. Und das finde ich sehr interessant.
Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch heute. Um dich ganz kurz vorzustellen, du bist aufgewachsen in Oberbayern, hast russische und tschechische Wurzeln. Du warst oft verliebt, aber nie verheiratet. Und ich finde es ganz lustig, im Jahresrückblick, jetzt letztes Jahr, haben wir besprochen, dass ich auch gerne mal eine Frau zu Gast hätte, die selbst keine Kinder hat. Und das trifft auf dich zu. Und was aber ganz spannend ist, du bist Kindern nicht fern. Du bist gelernte Erzieherin. Du hast, glaube ich, mit über 1500 Kindern schon
zusammengearbeitet. Genau. Also eigentlich habe ich ja 1500 Kinder.
Da hast du aber lange nicht mehr geschlafen.
Die ich mir immer wieder dann ausgeliehen habe, ja, sehr, von sehr wunderbaren Eltern.
Ja, du bist gelernte Erzieherin, habe ich gerade erfahren, staatlich anerkannt.
Staatlich anerkannte Erzieherin. Man macht die Ausbildung an der Fachakademie für Sozialpädagogik, heißt es, oder hieß es damals, wie es jetzt heißt, weiß ich nicht, aber ich glaube, da hat sich jetzt noch nicht so viel geändert. Und habe dann jahrelang in der Kita oder im Kindergarten gearbeitet, vielmehr. Und jetzt seit über zwei Jahrzehnten begleite ich Kinder durch unterschiedliche Situationen, persönlich, individuell, mache auch Kurse mit ihnen, Schauspielkurse, aber bin auch konkret in Notsituationen da. Also ganz aktuelles Thema jetzt seit Jahren ist Mobbing.
Okay.
Okay. Auch in der Grundschule geht es schon los und da begleite ich Kinder durch diese doch sehr
Kurse oder
schwierige.
Was machst du da?
Das ist individuelles Coaching mit den Kindern. Okay. Auch teilweise mit der Familie, die das ja auch dann sehr belastet.
Ja, natürlich. Einfach, dass man damit umgehen kann.
Genau.
Gleich so schweres Thema.
Aber das alles betrifft ja Kinder und Kinder sind ja doch in unserer Gesellschaft, wir sagen das ganz oft, aber es ist tatsächlich auch so, doch, man sieht es ja auch in der Corona-Krise, stehen nicht so an erster Stelle leider, auch bei der Politik nicht, ist meine Beobachtung. Und sie haben viele, viele Themen in ihrer jungen Zeit, in der sie auf Erden sind, die sie schon bewältigen müssen. Ich meine, wenn ein 7-8-jähriges Kind gemobbt wird, das ist schon nicht ohne, um das mal.
Was gibt mir da so für einen Tipp? Also mein erster Gedanke ist Flucht. Zieh mal weg.
Naja, es geht darum, dass ich mit den Kindern, die dann zu mir kommen, das aufarbeite. Also es gibt nicht diesen einen Tipp. Ich wehre mich auch grundsätzlich gegen so Generaltipps. Ich weiß nicht, was das sein soll, weil jeder ist ja ein Individuum und man muss immer individuell in die Situationen gucken. Und wenn ich jetzt in die letzte Coaching, in den Prozess blicke mit einem Mädchen, sie ist 9 Jahre alt, da hat es geholfen, weil sie war doch auf eine Weise sehr selbstbewusst mit sich selber und hat gesagt, nee, das darf niemand. Sie ist größer als die anderen, sie wiegt mehr und wird dann wegen ihres Gewichts, sie ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise dick, aber sie wird so bezeichnet, ja. Und wir haben das so aufgearbeitet, dass ich ihr den Blick in eine mögliche, in die Situation desjenigen, der sie mobbt, gegeben habe. Also warum mobbt er eigentlich? Also ich finde, es hilft immer auch den Blick in das andere, nicht im Opfer zu bleiben, sondern zu sagen, hey, warum könnte der? Ist der unzufrieden? Was ist seine Lebenssituation? Dann hat sie gesagt, mir fallen schon Sachen ein. Mhm. Er lebt in einer schwierigen Situation mit seinen Eltern und so weiter. Und dann hat sie ihn darauf angesprochen, also sie hat zu mir gesagt, sie würde jetzt zu ihm hingehen wollen und sagen, ich weiß, warum du mich mobbst, weil du selber unglücklich in deinem Leben bist. Und dann, ich meine, das traut sich natürlich nicht jedes Kind. Insofern schon eine ganz taffe 9-Jährige, die dann hingegangen ist und gesagt hat, ich weiß eben den Grund oder ich kann mir den denken, kann das sein? Und er war dann so demaskiert, er selber war auch so 9, 10 Jahre alt, dass er so baff war, dass er dann aufgehört hat, sie zu mobben. Also indem man die Wahrheit ausspricht oder indem man wirklich das auch benennt, was da ist, damit mache ich eine gute Erfahrung. Okay. Ja? So. Und nicht dem anderen jetzt Vorwürfe macht und so weiter. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, ich kann mit jedem Kind so arbeiten. Das ist jetzt ein Beispiel, wo es wirklich.
Es ist ja jedes Kind anders, es ist jede Situation auch anders.
Genau.
Ist das dann schon, sind wir da schon in der Antipädagogik drin? Weil das ist nämlich unser heutiges Thema.
Hängt sind wir da in der
zusammen? Naja,
insofern schon, indem ich dir die Antwort gegeben habe, ich weigere mich, Tipps zu geben. Ja?
Okay.
Also die Antipädagogik gibt keine Tipps und distanziert sich auch von der Pädagogik in dem Sinne, dass wir ein Kind nicht wahrnehmen als ein Wesen, das zu erziehen ist, sondern als ein Wesen, mit dem wir leben.
Okay. Bevor wir das jetzt noch weiter ausführen, es gibt ja bei mir immer eine Kategorie, und zwar die Kategorie Mommy-Fail, beziehungsweise
Erzieherinnen-Fail.
Hast du denn da eine Geschichte für mich auf Lager, wo du jetzt vielleicht als Erzieherin oder im Umgang mit Kindern nicht unbedingt geglänzt hast oder irgendeine Geschichte? Ja.
Die Sache ist, ich mag das sehr, sehr gerne, fehlbar zu sein. Also ich mag sehr gerne, wenn Kinder mir sagen, das finde ich jetzt nicht gut von dir. Und wenn wir dann in eine Diskussion gehen, Ich hätte gerne was Lustiges auch parat, weil ihr habt ja, glaube ich, ganz oft so, wo man auch schmunzeln kann drüber. Ich habe nachgedacht, Katharina, aber mir ist nicht derart eingefallen, wo jetzt ihr, die uns zuhört, dann lachend auf dem Boden liegen würdet.
Das ist jetzt richtig blöd, weil mein Mami-Fell nämlich.
Also vielleicht kann ich es ja auch an dich weitergeben. Also ich habe zwar eine Situation, aber die führt wieder zu einem größeren Thema. Ja, aber nichts, wo man sagt, wow, jetzt lache ich da stundenlang drüber. Sondern
ja, oder
es ist
wo
eher
du dich vielleicht ertappt gefühlt hast oder wo ein Kind, ja, wo man vielleicht nicht unbedingt geglänzt hat. So.
Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, jetzt zu glänzen, sondern dass man tatsächlich der Mensch ist, der, ich kriege es jetzt nicht so her. Natürlich gibt es Situationen, wo dann die Kinder so irgendwie,
ich habe meinem Sohn,
ja, löst du mich doch ab.
Ich habe meinem Sohn gezeigt, dass man in manchen Situationen lügen darf und ich weiß, dass das nicht richtig ist, aber um das vielleicht, und das ist wirklich passiert, ich war mit meinem dreijährigen Sohn beim Einkaufen und ich bin aus dem Auto ausgestiegen und jeder kennt das, glaube ich, wenn man so Bauchkrummeln hat und man weiß, okay, ich brauche jetzt eine Toilette, nicht in 10 Minuten, nein, jetzt die nächsten 2 Minuten, sonst haben wir ein großes, großes Unglück. Und ja, blöd, ich das Kind gepackt, Einkaufswagen gepackt, bin in den Supermarkt rein, da war eine ganz nette Verkäuferin, beziehungsweise, ja, sage, ja, haben Sie eine Kundentoilette vielleicht? Ja, nur für Kinder. Und die hat mich dann schon sehr streng angeschaut und dann haben wir beide auf mein Kind geschaut und ich so, ja, er muss aufs Klo. Nein, Mama, ich muss gar nicht aufs Klo. Doch, du musst aufs Klo. Nein, Mama, ich muss nicht. Und es war wirklich ein Notfall. Normalerweise lügt man nicht, ich weiß es. Mama, ich muss aber gar nicht pissen. Und dann habe ich die Verkäuferin angeschaut und sage, ja, der wird gerade sauber. Wäre schon gut. Und es war keine Kundentoilette im klassischen Sinne, sondern es war, da war der Pausenraum, dieser Supermarktmitarbeiter. Und da ging eine Tür weg zu diesem Raum, ohne Gang oder irgendwas dazwischen. Das war quasi die Mitarbeitertoilette. Ja, und es sind einige Mitarbeiter in diesem Pausenraum gesessen, wo diese Tür eben weggeht. Und ich bin mit dem Kind da rein und ich habe gewusst, oi, jetzt pressiert es aber. Und die Verkäuferin ist mir schon nachgegangen und ich habe ganz genau gewusst, was los ist, eigentlich, glaube ich. Ja, und wir sind halt dann da reingegangen und ich habe das Kind zur Seite geweckt, ich muss aufs Klo. Mama, musst du kackern? Und das hat aber so laut gesagt, dass sie das komplett in diesem Pausenraum verteilt hat. Der Raum hatte kein Fenster, der Raum war sehr hellhörig und ich werde in meinem Leben nie wieder diesen Supermarkt betreten. Und mein Kind hat mich dann auch wirklich gefragt, Mama, darf man dann lügen? Weil du hast gelogen. Ich musste gar nicht pissen. Und das muss dann am Kind erklären. Es ist schön, dass du überhaupt kein Mami-Fell hast und ich erzähle sowas.
Ich fühle mich gerade ich kann ja kein Mami-Fell haben, weil ich keine Mama bin. Ja, und ich möchte nochmal betonen, dass ich mich überhaupt
Kinder.
Nicht
bei Du hast 1500
Kinder.
Da muss doch ein Fell dabei sein.
Ich sehe ja jetzt eher dieses, also interessanterweise hatte ich schon ein Beispiel vorbereitet. Wie gesagt, es führt eher dann, dass man eine Grundsatzdebatte darüber führen kann, die aber in ein Feld führt. Da sieht man wieder unsere Verbundenheit. Weil ich bin sehr auf diesem Prinzip der Wahrhaftigkeit. Ja? Und sage, okay, ich will auch dem Kind.
Ja, aber ich kann doch
alles,
da nicht.
Nee, ich jetzt gar nicht auf dich bezogen. Du, ja, aber jetzt es zeigt ja eher, ganz ehrlich, in welchem Land leben wir? In Deutschland ist, in Frankreich ist es ja sogar im Gesetz, dass die Cafés, soweit ich das weiß, ich weiß nicht, ob es jetzt geändert wurde. Egal, wenn jemand ein dringendes Bedürfnis hat, dann kann
die Mitarbeiter
nicht machen, ob das ein Kind oder ein Erwachsener ist. Das finde ich wirklich unerträglich, dass Menschen überhaupt so drauf sind, dass sie bei einem dringenden Bedürfnis da Unterschiede machen, muss ich sagen, da ist eher der Supermarkt in die Kritik zu nehmen,
ha!
Als jetzt du. Ganz
Vielen
ehrlich.
Dank. So.
Ja. Und jetzt sagen wir noch, welcher Supermarkt das war.
Nee, das sage ich nicht,
weiß.
Aber ich werde nicht mehr hinfahren.
Und zwar Wahrhaftigkeit. Und es hat schon bei meiner Schwester angefangen, dass ich bin ja die Ältere, 3,75 Jahre älter, ihr erzählt habe, weil ich dachte, okay, ich bin ja die Größere und jemand muss sie ja mal aufklären, weil sie ja so naiv ist und immer noch an den Nikolaus glaubt. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja deine tolle große Schwester, ich will dich mal aufklären, dass der Nikolaus unser Vater ist. Bis heute, und wir sind ja schon einige Jahre alt, wirft sie mir das vor, das war für sie auf irgendeine Art wirklich ganz schockierend, das jetzt in Erfahrung gebracht zu haben.
Wie alt war sie da?
Wie alt sie da war? Ja.
Plus
4? Ach, ja, aber ich bitte dich, man muss ja mal die Menschen aufklären. Naja, und auf jeden Fall halte ich auch nichts davon, den Kindern diese Geschichte vom Nikolaus und vom Christkind zu erzählen.
Finde ich super interessant, mache ich nämlich auch nicht. Also ich würde
mein sag,
Kind
wir erzählen
nie
uns diese, anlügen. Genau, darum geht es.
Außer im Supermarkt.
Außer im Supermarkt.
Aber so handhabe ich auch so, aber das sind ganz
naja,
viele Menschen.
Naja, aber du
Menschen
hast ja auch anders. Nicht dein Kind angelogen, sondern ja diese Verkäuferin oder diese.
Ach so.
So. Also, und ich finde das eben wichtig, weil zu was führt denn das zum Beispiel? Also wir hatten ein Kind, dessen Eltern nicht sehr viel Geld hatten in der Kindergartengruppe und das war regelmäßig enttäuscht, weil es nicht diese Sachen bekam vom Christkind wie alle anderen. Und ich finde, das kannst du nicht auffangen. Ja, weil dann würde ein Kind, wenn du bleibst bei dieser Geschichte, das Christkind macht es, weil dann redet sich ja das Kind immer ein, okay, das Christkind hat mich weniger lieb als alle anderen. Also ist doch da sehr viel geholfen, wenn du sagst, okay, diese Geschichte vom Christkind ist schön, woher kommt die? Wir erzählen die uns gerne, aber letztlich steckt da auch was anderes dahinter. Und die Kinder sind ja noch lange im magischen Denken drinnen. Das heißt, wenn ich habe ja zum Beispiel so eine Handpuppe, so einen Frosch, der mit den Kindern redet, klar ist ihnen dann schon, dass das meine Stimme ist. Aber sobald der Frosch mit ihnen redet, sie lieben den, der heißt Josef, reden sie mit dem. Sie küssen ihn, sie umarmen ihn, sie lieben ihn. So, also es ist kein Widerspruch, aber ich bin dagegen, den Kindern einfach aus meiner Sicht, und darüber kann man ja debattieren, es ist ja diskussionswürdig, diese Geschichten zu erzählen, als wären sie die einzige Wahrheit. Dagegen bin ich.
Okay. Magisches Denken? Magisches Denken, wie lange geht es? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich habe das so noch nie gehört. Finde ich ganz eine schöne Bezeichnung.
Also magisches Denken hat auch damit zu tun, dass die Kinder Gegenstände, also praktisch beseelen und sagen, das hat, ja, der Tisch hat sich wehgetan und so weiter
Decke,
und so fort.
Die Decke, die man seit.
Genau, also so bis ins frühe Grundschulalter hinein kann das gehen, dieses magische Denken, ja.
Du hast das Thema Antipädagogik gewählt. Du hast es vorher schon mal ein bisschen angeschnitten. Was ist Antipädagogik? Pädagogik ist ja prinzipiell eigentlich was Gutes. Also ich hab zwei Kinder. Ich weiß, man soll pädagogisch wertvolle Sachen machen. Also ich weiß, es gibt pädagogisch wertvolle Spiele. Für mich ist Pädagogik, dass ein Kind jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag Fernsehen schaut. Es war pädagogisch vielleicht sinnvoll, wenn es nicht den ganzen Tag Fernsehen schaut. Man versucht sich dran zu halten, es funktioniert nicht immer. Und Antipädagogik, ja, was ist Antipädagogik? Wieso sollten wir alle ein bisschen mehr über Antipädagogik nachdenken?
Das ist ja jetzt auch nicht neu. Also ich glaube, viele von euch Mamas da draußen, die uns zuhören, kennen sicher Jesper Juhl, der leider verstorben ist, der auch ein Bild von Kind propagiert, das sagt, ein Kind ist. Also es klingt jetzt erstmal so ganz selbstverständlich, aber es ist ein Lebewesen, mit dem wir zusammenleben. Und es ist kein Wesen, auf das wir etwas anwenden, was ein Programm ist, wie Pädagogik. Ja? So und so oft loben, das ist schädlich, du musst Grenzen setzen und so weiter und so fort. Das ist alles, wird der Individualität, da sind wir wieder, von Kindern nicht gerecht. Ja, ich muss erfahren, also Antipädagogik meint nicht, weil das kann schnell verwechselt werden, weil man nicht so viel Ahnung hat von Antipädagogik allgemein hin, von dieser Bewegung, ist nicht antiautoritär. Ja? Antipädagogik meint, ich akzeptiere, dass mein Kind nicht ein Wesen ist, mit dem ich dauernd pädagogisch umgehen muss, weil was macht man damit? Man objektiviert das Kind, ja? Man geht nicht mehr hin und sagt, okay, das und das, sondern nee, das habe ich in irgendeinem Ratgeber gelesen, ja? Wenn ich dann wie eine schwangere Mutter dann sehe, vor ein paar Jahren in einer Buchhandlung mit so vielen Ratgebern, dann denke ich, schmeiß die doch alle weg.
Ja, das ist
geh in deine Intuition, ja? und geh in die Begegnung mit deinem Kind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen viel zitierten Satz, man muss ja Grenzen setzen, den kannst du auch wegschmeißen und damit, und jetzt kommt's, meine ich nicht, setz keine Grenzen, sondern geh mit dem Kind wirklich von dir aus um, wenn du spürst, nicht im Sinne, weil der Herr so und so in seinem Ratgeber schreibt, jetzt muss ich dreimal am Tag Grenzen setzen, sondern weil ich es spüre, so wie
das
wir ja auch zusammen.
Zu viel.
Es wird mir zu viel.
Ist
ja?
Das jetzt nicht
und dann,
mehr gut, ja.
Ist es wichtig, dass alles auch ich bin auch nicht dafür, alles immer dauernd tot zu reden, sondern auch für klare Worte, aber auch zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich habe hier eine Grenze. Und die Kinder verstehen das so gut, ja, wenn du mit dir selber auch kommst als Wesen und sagst, ich bin jetzt einfach, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt mal so und so Minuten, ja, oder ich möchte das nicht. Und zwar von dir aus und nicht, weil irgendein Satz in deinem Kopf ist, der eben pädagogisch klingt. Und deswegen mag ich diesen Satz nicht, man muss Grenzen setzen. Nein, sei, wie du bist mit anderen. Wenn du jetzt etwas machst, was mir nicht gefällt, mir durch die Haare wuschelst oder irgendwas, sage ich, nein, Katharina, bitte, ich möchte das nicht. Und wenn ein Kind irgendetwas macht, dann sage ich es auch, wie ich spüre. Nicht, weil ich denke, es wäre jetzt gut.
Aber was sagt denn aus gegebenem Anlass?
Aus pädagogischen Gründen.
Aus gegebenem Anlass, was sagt denn die Antipädagogik beispielsweise zum Trotzanfall?
Mhm. Was meinst du da jetzt konkret, Katharina?
Ich will aber jetzt!
Naja, aber
über 15 Minuten im Supermarkt am Boden.
Und da kann ich dir ja nicht die Antwort geben, weil die Antipädagogik verweigert sich ja, was ich sage. Irgendwelchen Tipps im Sinne, mach das so und mach das so, mach
ja, aber
es dann
dann
so,
nicht
wie du dich fühlst.
Aber wer
also
dann nicht?
Antipädagogik meint, sei wahrhaftig in jedem Moment, um das jetzt zu übersetzen. Was stimmt für dich? Ja? Und du kannst als Mama, als Vater keinen größeren Gefallen tun, als mit deinem Kind, so gut du es kannst, wahrhaftig zu sein. Und ich denke, wir können uns, ich habe das immer sehr geschätzt, die Gespräche mit Eltern, ich bin keine Mama, die sind in ganz anderen Situationen, als ich als Erzieherin im Kita-Zusammenhang. Ja? Ich habe mehr Zeit. Das ist oft so. Ja? Klar hat man dann 25, die rumwuseln.
Ja, aber die
gibst
du irgendwann schon, ab und sagst, danke, schönen Abend, schlaft's gut.
Aber ich bin jetzt in der Situation, wo ich 25 habe und dann auch eine Situation, wo einer sich auf den Boden wirft. Und dennoch kann ich in der Gruppe, weil ich jetzt nicht schnell wohin muss, vielleicht, ja, außer es ist vielleicht Mittagessen, ich kann damit nochmal anders umgehen. Und ich denke, es ist immer schön, wenn Eltern und Erzieher sich so gegenseitig bereichern, ja, weil jeder in ganz anderen Situationen ist, ja. Und Erzieher können Kindern was anderes geben als Mamas. Wir sind, keiner kann den anderen ersetzen und es ist letztlich ein wunderbares Zusammenspiel im besten Fall. Ja?
Also heißt Antipädagogik nicht, dass ich dem trotzenden Kind im Supermarkt dann ein Packerl Gummibärli kaufe, wenn er aufsteht und aufhört. Das ist, weil das könnte man im ersten Moment, so wie es du vorher gesagt hast, wenn man sich auf dem Feld nicht auskennt, ist Antipädagogik, also das, was jetzt pädagogisch nicht so gut ist.
Nein,
also
ach, das
ist
meint
es
das nicht. Danke,
nicht.
Dass wir in diese Begriffsklärung kommen. Nein, Antipädagogik meint eben nicht, ich bin gegen, ich mache genau nicht das, was die Pädagogik vorschlägt, sondern warum müssen wir uns mit Konzepten begegnen, verstehst du? Also es gab ja auch eine Zeit, wo Menschen ohne Psychologie sich begegnet sind. Die Psychologie ist ja noch keine so alte Disziplin im Laufe der Menschheitsgeschichte. Ja? Also im 15. Jahrhundert, im 16., im 17. hat man noch nicht über Psychologie in dem Maße nachgedacht. Und Psychologie ist ja auch ein Konzept, dass Menschen dann sagen, okay, der ist Narzisst, der ist das und das und das. Und das Kind ist das und das und das. Und was machen wir dann, wenn wir ein Kind so betrachten, und zwar mit dem pädagogischen Blick?
Und was ist denn der pädagogische
Blick? Der pädagogische Blick sagt, du bist noch nicht der Mensch, also das Kind ist ja schon ein fertiger Mensch, sagen wir es von der Antipädagogik her. Es kommt ja schon als fertiger Mensch. Und natürlich habe ich einen Vorsprung an Erfahrung, dass ich dem Kind geben kann. Aber dieser Vorsprung an Erfahrung bedeutet nicht, dass ich schon fertiger bin als Mensch als er, sondern wir können gegenseitig voneinander lernen.
Aber ja? Du musst deine eigenen Erfahrungen machen als Kind.
Das Kind macht die eigenen Erfahrungen und ich kann, und das hat ja Jesper Juhl, um nochmal auf ihn zu verweisen, auch sehr gut in seinen ganzen Büchern gezeigt, ich begleite das Kind. Ja? Ich begleite es als Wesen, was braucht es? Und natürlich passe ich auf es auf, beschütze es, wo es Schutz braucht, gebe ihm Freiraum, wo es das braucht, aber das muss ich spüren, das kann ich nicht in 10 Regeln zusammenfassen. Ja?
Aber so große Eckpunkte gibt es, ja, wenn es meine Eckpunkte sind, ist ja in Ordnung, oder?
Es sind, genau, wenn es dein, wenn du wahrhaftig bist und nicht denkst, ich muss so oder so oder so sein. Und das Kind dadurch, also zum Beispiel loben, ja, irgendwie, keine Ahnung, gibt es ja irgendwie von ganz früher Tipps, 3-mal am Tag loben oder so ein Mist, ja. Mhm. Und was machen dann teilweise, ich habe das ja gesehen bei Eltern, die denken, okay, ein Kind zeigt ein Bild und ich habe gerade keine Zeit für dieses Bild. Dann habe ich irgendwo gelesen, ach, ich muss ja mein Kind loben, sage ich, schönes, schönes Bild und schaue aber in den Kochtopf. Ja? Mhm. Und ich kenne so Situationen und ich verstehe das auch. Das ist natürlich, wenn man den Alltag dann zu Hause hat mit einem Kind, schwer. Aber dann sage ich lieber, und das meine ich mit Wahrhaftigkeit, ich habe jetzt keine Zeit, dein Bild anzuschauen. Und ich möchte es nicht zwischen Kochtopf und irgendwie, da ruft noch die Nachbarin rüber und so machen. Nehmen wir uns doch später Zeit für dein Bild. Aber das denkbar Falscheste wäre es, dann einfach zu sagen, ja, schön, damit ich meine Ruhe habe.
Ja, aber wenn es das 25. Bild ist?
Naja, aber dann rede doch aufrichtig darüber. Dann sag, okay, schau mal, jetzt zeigst du mir schon dein 25. Bild. Ich kann nichts mehr jetzt dazu sagen. Also aufrichtig sein, ja? Oder ja? Es ist mir jetzt zu viel, dein 25. Bild. Sei einfach wahrhaftig in dem Moment. Und nicht wieder genau, was du sagst, was mache ich jetzt? Okay, was wäre jetzt pädagogisch wertvoll? Nein, das Beste, ich kann es nur wiederholen, ist wahrhaftig zu sein.
Ich finde, es ist als Mama unglaublich schwer, weil du das Loben jetzt angesprochen hast. Was für ein Konzept das ist, weiß ich nicht, aber loben. Ein Kind lernt viel mehr, wenn man es mehr lobt, wie wenn man es schimpft. Also das ist für mich, habe ich mal irgendwo gehört, finde ich auch sehr logisch. Wenn du aber, dann hörst du aber auch wieder, die Kinder werden halt so viel gelobt, die werden ja für alles gelobt, die werden ja sogar gelobt, wenn sie schaukeln. Ja, wann ist zu viel, wann ist zu wenig? Ich denke, die heutige Zeit ist so, dass alles so laut ist und viele Ratgeber und jeder irgendwie eine Meinung hat und es 1000 Millionen Konzepte gibt, dass man sich selber immer nicht mehr hört.
Und das ist
weißt
das,
du, was ja. Ich meine?
Und das ist, ich meine, die Kinder können uns doch am besten spiegeln, wo stehe ich jetzt gerade? Ja? Also, warum mache ich das, dass ich lobe? Will ich jetzt gerade meine Ruhe haben? Will ich mit meinem Kind gerade nicht reden, weil ich kann gerade nicht mehr? Ich komme von der Arbeit und bin erschöpft. Ja? Um was geht's da? Also man sieht ja die Situationen dann am Spielplatz, wo die Mütter aus allen Ecken rufen, toll geschaukelt, toll das gemacht, toll das gemacht. Aber was meinen sie wirklich damit? Ja? Vielleicht sagen sie es einfach, ich glaube ganz oft.
Ja, aber
oft
sie können ja auch nicht sagen, also ich denke, ich hab schon manchmal auch vielleicht nicht so nette Gedanken, weil ich sage, Mama, schau mal, ich kann schaukeln, ja, hu, 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 du bist 9 Jahre alt, wow, das kannst du ja auch nicht sagen. Also ich meine, das ist mir ja selber klar, das würde ich ihn ja verletzen, das darf ich auch nicht sagen, aber wäre das dann wahrhaftig?
Das wäre wahrhaftig und ich glaube, es kommt ja auf die Situation, also es kommt auf deine Worte. Nein, warum denn? Wenn du das sagst, wenn du sagst, du ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Anlass, weil du bist ja nicht aufrichtig. Das ist ja eine wunderbare Situation und ich finde es ganz toll, wenn wir mehr das lernten. Weil über Lob ist, das stimmt auch so alles nicht, weil das ist wie, du kannst ja Kinder ganz, du kannst sie sehr abhängig machen von Lob. Ja? Mhm. Und ich finde Lob mitunter sehr toxisch, gerade in diesem, das finde ich toll, das finde ich toll, das finde ich toll. Ich gehe dazu über, dass ich sage, wenn ein Kind jetzt sagt, es schaukelt und freut sich wirklich, wir gehen jetzt nicht vom 9-Jährigen aus, sondern ja. Ein Kind, das wirklich so erkannt hat, wow, ich kann höher schaukeln, als
ja,
ich dachte.
Ja, dann freut man sie ja mit, dann ist sie ja auch wahrhaftig
aber,
zu loben.
Nein, ja, dann aber kann ich sagen, ich freue mich mit dir, nicht das hast du toll gemacht, sondern ich freue mich mit dir. Oder es auch bestärken in seinem Selbstbild und dann, hey, darauf kannst du stolz sein. Ja? Also dieses Klassische, immer dieses Klatschen und toll und schön und hin und her, sagt ja letztlich gar nichts. Ich finde, man geht viel zu wenig dann in die Situation rein. Wenn ich wirklich tief reingehe, sage ich, wow, da kannst du dich freuen, wie hoch du gekommen bist. Dann bespricht man noch, wow, hier der Fuß berührt ja schon fast die Wolke, hat man das Gefühl. Also, dass man das viel mehr dialogisch aufarbeitet und nicht mit einem, hey, toll und schön. Ich finde, das ist, ja, ich kann damit nicht viel anfangen.
Boah, aber wenn du drei Kinder hast, jetzt beispielsweise, oder mehr, boah, da musst du viel reden dann.
Ich weiß nicht, ob man mehr reden muss oder ob man einfach sich umstellen muss, Katharina. Ja? Also es ist einfach eine Haltung, mit der ich durchs Leben gehe. An was hat man sich gewöhnt? Ja? Und du kannst ja tatsächlich die Zeitpunkte, wie ich das vorhin ja als Beispiel mit diesem Bild brachte, auch verschieben. Du kannst ja in dem Moment, ja, schön, ja. Aber dann nochmal auch abends, wenn man dann schlafen geht, sagt, da kannst du echt stolz sein, wie hoch du gekommen bist und so weiter und so fort. Ich meine, man ist ja dann zusammen, man liest noch eine gute Nachtgeschichte, man lässt vielleicht den Tag Revue passieren, und das kann man einflechten.
Ja, das
ist... Ja? Und das meine ich jetzt nicht.
Das ist aber immer leicht gesagt. Also das ist, finde ich, ist immer leicht gesagt, weil wenn du dann abends teilweise im Bett liegst und müde bist und wirklich darauf wartest, dass wir jetzt dann endlich schlafen und die Geschichte haben und dann gekuschelt haben, und das ist ja alles super, aber es gibt auch Momente, wo du wirklich froh bist, dass das Kind irgendwann schläft und du...
Ich habe jetzt nicht gesagt, man muss es immer aufarbeiten, aber ich glaube nicht, dass es jeden Tag so große Ereignisse gibt, dass man die immer so nachbesprechen müsste, dass das jetzt eine tolle Höhe war beim Schaukeln. Jetzt halte ich aber dagegen, ich verstehe das immer, weil natürlich, wie gesagt, ich bin ja seit über 20 Jahren im Gespräch mit Eltern und kenne diese Argumente. Ich habe aber mit 25 Kindern zu tun und kann auch sagen, ich leiste das 25 Kindern gegenüber.
Aber du schläfst in der Nacht.
Ja.
Ha.
Gut, aber nur mal so, ja. Ich will jetzt gar nicht in den Wettbewerb.
Ich weiß, was du... Nee, überhaupt nicht.
Ich kann sagen, okay, probier das aus. Es ist wirklich eine Übungssache. Genauso wie es eine Übungssache ist, dass zumindest, das ist mein Selbstverständnis, als jemand, der professionell, und das ist jetzt wirklich auch kein... Ja.
Nein,
überhaupt nicht in dieses, wer jetzt das besser kann, um Gottes Willen. Das sind ganz andere Bezugspunkte zum Kind und ja.
Als Erzieher sieht, genau. Hast du einfach einen anderen
Ist man ja
Blick
auch
drauf,
freier, klar? Ja, weil das nochmal, ja, die Kinder, genau wie du sagst, werden ja gebracht und werden wieder abgeholt. Und dennoch verbringt man ja meistens, zumindest ich habe ja immer in Ganztagsgruppen gearbeitet, den ganzen Tag mit den Kindern. So, ja. Also es ist, ich war in einer Gruppe hier in München im Olympischen Dorf, da war das wie ein Zuhause. Da haben die Kinder dann auch schon das so sehr, sehr familiär betrachtet. Und jetzt habe ich den Punkt verloren. Ich glaube, du hattest eine Frage, wie man das leisten soll.
Nee, es ist, ich glaube, ich verstehe, was du meinst.
Ich weiß genau,
was du meinst.
Ja.
Man muss sich's bloß selber wieder bewusst machen.
Also es ist, ich glaube, und das will ich einfach, ich meine, jemand, der das jetzt hört, kann sagen, ist mir zu anstrengend, will ich nicht. Oder nimmt es als Impuls und probiert es mal aus. Ja? Einfach, dass man neugierig ist und sagt, okay, ich probiere es jetzt aus. Und wie gesagt, es ist kein Tipp, sondern es ist eine Haltung. Aus dieser Haltung generiert ja zum Beispiel, dass ich sehr selbstreflektiert als Erzieherin mit Kindern bin. So. Also das ist mein Grundsatz, dass wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, okay, in der Gruppe ist es sehr trubelig an irgendeinem Tag, dann würde ich nicht als erstes denken, oh Gott, was ist jetzt los mit dieser ganzen Gruppe, sondern ich würde erst mal überlegen, ob die Kinder etwas spiegeln, was in mir ist. Also ob ich nicht innerlich sehr, sehr unruhig bin und ob sich das dann ausdrückt in der Gruppe.
Das ist genau das, wenn du als Mama, wenn es dir pressiert, wenn wir spät dran sind, jetzt haben wir es eilig, das spüren die Kinder und dann ist es ganz aus. Das stimmt
genau.
Wirklich, ja.
Also ich finde, wir können wirklich da sehr bei uns nahe dranbleiben, und das will ja auch die was heißt das will, das ist auch eine Haltung. Also ich gehe immer von der Haltung aus, das ist mir ganz wichtig, deswegen wiederhole ich es auch. Ich habe die Haltung der Wahrhaftigkeit in der Begegnung mit dem Kind. Ich bleibe im Jetzt, in dieser Kraft der Gegenwart. Und ich schaue, was hat es eigentlich mit mir zu tun, die Situationen, in denen wir sind, das Kind und ich jeweils oder die Kinder und ich, ja? Greifen die was auf, was in meinem Inneren, du hast ja gerade jetzt ein gutes Beispiel gebracht, da ist, was sie dann ausagieren. Und so ist es grundsätzlich. Also ich habe ja auch meine Facharbeit zum Thema Aggression geschrieben, hatte auch mit Kindern zu tun, die stark aggressiv galten und habe mich da sehr, sehr umfassend beschäftigt, habe die auch begleitet, habe natürlich immer wieder in Gruppen Kinder, die mehr Wut in sich tragen. Und ich bin jemand, der immer froh drum ist. Ich kann mit meiner Wut sehr, sehr gut umgehen. Und das spüren Kinder auch. Also wenn ein Erwachsener...
Wie gehst du mit deiner Wut um?
Indem ich sie auslebe. Sehr unmittelbar. Also wenn du mich jetzt wütend machen würdest, könnte ich jetzt hier losschreien. Okay. Also einen sehr, sehr natürlichen Zugang. Ich verschiebe da selten was. Also auch einen sehr ursprünglichen, wie ihn Kinder haben. Und das spüren Kinder. Also umgekehrt gesagt, wenn ein Erwachsener ein Problem hat mit seiner eigenen Wut, kann es durchaus sein, dass es genau so ein Kind bekommt. Und eines von drei Kindern, sagen wir mal, man hat drei Kinder, das ihn sehr herausfordert bei diesem Thema Wut. Ja? Weil es letztlich, wenn wir bei diesem Spiegel bleiben, sagt, Mama, du hast ein Problem mit Wut. Geh mal du auch in deine Wut. Ich als Kind zeig dir, wie gut ich das kann. Also Wut ist ein häufiges Thema, das sehr
Hängt es immer wenig mit Aggression zusammen, weil du Aggression gesagt hast?
Also die Grenzen sind ja auch fließend. Ja, wann ist was Aggression, wann ist es Wut? Und es liegt ja auch im Auge des Betrachters. Also ich, die einen sehr natürlichen Zugang hat, ich schätze auch die Wut sehr von Kindern, weil es erstmal eine Vitalkraft ist, ja, solange es jetzt keinen verletzt und jemand wirklich, also die Kinder, die eine Notsituation zu Hause zum Beispiel haben, und das weißt du ja als Erzieher, weil du bist ja im Gespräch mit Eltern, Eltern sind Entscheidung, ja, dann ist es doch ganz normal, dass ein Kind darüber auch eine Wut hat und dass es dann auch auffälliger wird, in Anführungsstrichen, auffälliger aus Sicht der Erwachsenen. Nein, es reagiert ganz normal. Mama und Papa trennen sich. Das ist Mist, das will ich nicht. Da bin ich dann wütend. Die Kinder, die sich dann zurückziehen, die still sind, die leise sind, die finde ich viel, viel bedenklicher. Ja, natürlich ist es auch eine naturelle Sache, aber wenn jemand schon in die innere, wenn in diesen Rückzug geht, dann ist da auch keine Vitalkraft mehr. So, das heißt, letztlich, jetzt erstmal positiv betrachtet, weil das macht man selten, es ist erstmal toll, dass ein Kind mir zeigt, ich habe etwas in meinem Leben, darüber bin ich verdammt nochmal wütend. Und oft ist es ja so, dass Kinder, dass es ja nicht immer solche Zusammenhänge gibt, wo man sagt, okay, da trennen sich Eltern, gut, dann kann man eine gewisse Wut verstehen und eine Trauer. Aber manchmal sind es Zusammenhänge, die erstmal gar nicht so schlüssig sind. So,
aber es ist ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo dir das eigentlich eher aberzogen worden, also zumindest zu meiner Generation, vielleicht noch eine Generation davor, man weint nicht öffentlich. Man soll keine Emotionen zeigen, man darf nicht wütend sein.
Ja, aber das sind wir doch wieder bei der Wahrhaftigkeit, ja, genau. Katharina. Und das ist schon mal, was habe ich dann? Jetzt sagen wir mal, wir nehmen jetzt die Mutter, nicht die so konditioniert ist, weil die Gesellschaft so ist. Das ist ja nicht vorzuwerfen, sondern sie ist so aufgewachsen. Sie weiß, okay, es kommt nicht gut an. Sie hat kein Umfeld gehabt, das sie ermuntert in den Gefühlen. Ist vielleicht auch in einer Ehe, wo sie ihre Gefühle nicht zeigen kann und ist in sich eingeschlossen. Natürlich, und das ist das große Geschenk, das uns Kinder bringen, haben Kinder diese Sensorik und spüren, oh, da ist eine Mama, die ist sehr eingefroren mit ihren Gefühlen. Und vielleicht bin ich auch deshalb wütend, damit meine Mama mal rauskommt aus diesem, ich
gar nicht
ja
bewusst.
Immer, ja, und provoziert dann dahingehend, um die Mama nicht um sie zu ärgern, sondern zu befreien, hin zu ihren Gefühlen und hin in die Wahrhaftigkeit. Sei wahrhaftig mit deinem Kind. Und du bist nicht wahrhaftig, wenn du die Wut unterdrückst, ja? Es geht ja nicht darum, dass man jetzt der Wut, ich glaube, also ich kann mit Wut so umgehen, dass ich sie sowohl zeige und ich denke, niemanden schädige, ja? Und dann auch zu sagen, okay, ich bin jetzt so wütend mit dir, Kind, ja, als
brauche jetzt 5 Minuten.
Ich brauche jetzt gerade so, ja. Und wie soll denn ein Kind, weil dann geht es ja immer weiter, wenn ich jetzt Eltern habe, die das auch nie zeigen, dann kann ich ja nie zu einem Kind heranreifen, das wahrhaftig ist mit seinem ganzen Wesen, ja. Mhm. Und natürlich kann ich dann sagen, du, ich komme an meine Grenze und ich kann jetzt nicht mehr und ich kann auch nicht mal mehr reden mit dir gerade darüber und so. Aber wenn du wahrhaftig bist, also es ist jetzt dauernd Werbeblock für diese Wahrhaftigkeit, aber meine Erfahrung ist einfach, dass die Kinder das unglaublich gut annehmen. Und nicht, wenn du denkst, du musst jetzt...
Weil es logisch ist, weil es dann ja, sagt, schau mal, mir geht's jetzt so. So ja. geht's mir jetzt.
Und weil sie dich wahrnehmen als jemand, der so ist wie sie, ganz ursprünglich. Die Kinder sind ja noch wenig, ja, in diesem ganzen zivilisatorischen, so musst du jetzt sein und das darf nicht sein und das nicht und das nicht und das nicht und dauernd darf irgendwas nicht sein. Und sie werden immer mehr eingeengt, ja. Aber sie haben doch so viel zu bieten. Und natürlich passt es nicht in jede Situation, jedes Gefühl. Aber wenn es nun mal da ist, wie sollen wir das je trainieren, wenn wir es dann auch schon wieder den Kindern wegnehmen? Und deswegen, das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich es ganz, ganz schrecklich. Das hat ja vor ein paar Jahren begonnen mit, so wie ich begeistert bin von Jesper Juhl, so sehr lehne ich ab die Veröffentlichungen eines Herrn Winterhoff, Michael, der diese Bücher geschrieben hat, und die jetzt auch in den Schlagzeilen ist, du hast ja jetzt gesagt, es ist September, was weiß ich, was im November sein wird, mit
Diagnosen. Was sagt er denn? Ich kenne beide nicht.
Er hat ja dieses Buch geschrieben, Warum Kinder Tyrannen werden, ja. Mhm. Und er hat praktisch aus meiner Sicht das dann so richtig salonfähig gemacht, dass man so über Kinder redet, ja. Und das lehne ich ab. Das lehne ich komplett ab, weil wenn wir so ein Menschenbild haben, ja, und ein kleines Wesen mit 5 Jahren in seiner Aggression so bezeichnet wird.
Kann aber auch, also der 5-Jährige, der hat schon Power, gell?
Der hat Power.
Aber da sollte man dann wiederum fragen, wieso er so ist.
Genau. Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Ja? Was drückst du mit deiner Wut aus? Ja.
Das klingt sehr anstrengend.
Ja, du machst zu Recht so, weil ich verstehe, dass das anstrengend ist. Nochmal, es ist wie beim Joggen, da kannst du auch nicht gleich den Marathon laufen, ja? Mhm. Aber wenn du das einübst und irgendwie merkst, so nach und nach, okay, eigentlich, wenn ich mich so verhalte und wenn ich so eine Haltung einnehme zum Kind, wird eigentlich alles ganz leicht. Weil es fällt von dir ab, dieses Ganze, wie muss ich irgendwie sein, sondern sei so, wie du bist. Und das ist das größte Geschenk, das du deinem Kind machen kannst. Aber und wenn es natürlich Probleme gibt, ja, ich meine, wir reden jetzt von den Eltern, die dann dem Kind auch nicht schaden deshalb. Natürlich gibt es dann auch Probleme, dann werde ich plötzlich aufmerksam auf meine eigenen Probleme, dass ich dann merke, hey, wenn die Wut, weil ich nicht gelernt habe, mit ihr gut umzugehen, wenn die Wut, wenn ich die jetzt wirklich mal rauslasse, wenn es so eskaliert, wow, ja, da kann auch was passieren, das möchte ich nicht, dass es passiert. Aber dann guck, wie du das mit, man muss ja jetzt nicht gleich in Therapie gehen, aber man kann ja doch ja, sich so mal selbst betrachten und reflektieren, woher kommt diese Wut und was Kinder ja machen ist, sie führen uns zurück in unsere eigene Kindheit, ja? Und in Schmerzen auch mitunter in Traumata. Und das ist das, was ja oft dahinter steckt, ja? Vielleicht bin ich ja gar nicht wütend auf mein Kind, das gerade jetzt so durchdreht, sondern wenn ich da wirklich drüber nachdenke, dann bin ich wütend auf meine eigene unterdrückte Wut, die ich meinen Eltern gegenüber nicht zeigen konnte.
Gibt es Menschen, die solche Selbsterkenntnisse haben?
Weil du ich musst kann schon, nur dazu,
da musst schon weit,
wieder der nächste Werbeblock.
Nee, da musst du schon weit in dich selber reingehen. Also,
ich kann nur jeden dazu inspirieren, ja, zu sagen, hey, danke, Kind, was zeigst du mir? Also ich habe auch eine Vokabel, die ich empfehlen kann, ist aha. Ja? Also man geht ja schnell in diese Bewertungen rein und sagt, das geht nicht. Und,
Abstand? Aha, Regel?
Nee, das, oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Nein, ich meine dieses Aha. Ja, also ein Kind macht irgendwas, ich komme in den Raum rein, ein Kind wirft, weil es gerade Lust hat, einen Schuh an die Decke. Ja, es hat gerade nicht gesehen, dass ich so, ja. Und jetzt könnte natürlich Erzieher A sagen, hey, jetzt schmeiß die Schuhe hier nicht rum. Warum gehe ich denn immer? Und oft ist es ja so. Und das zeigt ja eigentlich, wenn du ganz schnell bereit bist, dich zu ärgern über ein Verhalten von einem Kind, was ist jetzt eigentlich gerade wieder mit mir los? Ja, bin ich gestresst?
Ja, aber kann man nicht fragen, warum schmeißt du jetzt bitte den Schuh an die Decke?
Man kann erst mal sagen, aha, ist ja interessant. Max schmeißt den Schuh an die Decke, ja?
Aha.
Und bevor ich dann...
Dreckflecken auf meiner Decke, aha, aha, super.
Ja, aber wenn ich nicht gleich man denkt ja immer, man muss gleich so... Wie du sagst, man muss gleich loben, man muss gleich das kommentieren. Wir sind ja nicht auf Facebook, wo man dauernd Daumen rauf und runter. Wenn ich jetzt dieses Wort Aha nehme, dann schaffe ich einen Abstand, einen guten Abstand, der mich mehr zur Beobachterin macht. Und dann gucke ich erstmal, hey, der Max hat einfach Spaß, der entdeckt es jetzt gerade. Der will niemanden ärgern. Die Kinder wollen vieles entdecken. Und natürlich
ja, aber ich muss ja Max trotzdem sagen, dass schlecht ist, wenn ich Schlamm an meiner Wohnzimmerdecke habe.
Du redest jetzt gleich von Schlamm. Ich war jetzt in der Turnhalle gerade in meinem Beispiel.
Ach so.
Und da hatte das Kind Hausschuhe an. Und wenn Schlamm ist, dann muss der halt reden. So wie du es ja jetzt sagst.
Ja, aber.
Aber was wir dem Kind doch nehmen, ist, wie wichtig ist jetzt, mich aufzuregen und der Schlamm an der Decke?
Ich muss mich ja nicht aufregen, aber ich kann sagen, hey, du kannst ja den Schuh auch da hinten in den Mülleimer schmeißen, das ist ja ein cooler Basketballkorb, da triffst du nie rein. Oh Gott.
Naja, ist es jetzt nicht, um jetzt wieder bei diesem bleib gegenwärtig, da hast du ja schon die Lösung. Und indem du die Lösung hast,
nehme ich dem Kind ja seine Kreativität.
Genau, und fragst ja gar nicht. Also auch immer neugierig bleiben und zu sagen, hey, aha, was ist jetzt da? Ich finde es jetzt nicht so toll. Ich bin ja auch immer für Humor.
Ja, aber die verstehen ja nur keinen Sarkasmus. Das ist ja... Das ist
was
ja,
nochmal, die verstehen?
Kinder verstehen keinen Orgasmus. Mein Gott, Sarkasmus, mein Gott.
Das ist kein Sarkasmus. Ich meinte jetzt wirklich Humor.
Ich sprich von Sarkasmus. Für mich
Kinder verstehen nicht Sarkasmus. Keine Ironie.
Ab 12 ungefähr.
Genau. Also das da sind wir gleich. Aber das, ich meinte es jetzt nicht sarkastisch, sondern tatsächlich aus einer humorlässigen Haltung. Keine Ironie, bin ich auch dagegen, weil sie es eben nicht übersetzen können. Sondern zu sagen, okay, meine Lieblingsidee ist das jetzt nicht, das ist ja kein Sarkasmus, sondern wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, hast du andere Ideen oder warum ist dir das jetzt wichtig, ja, zum Beispiel? Also ich finde, wir sind so gewöhnt, immer ganz schnell zu reagieren und vielleicht kann man ja auch nochmal mit sich abklären, ob das jetzt so wichtig ist.
Meinst du mit diesem Aha einfach vielleicht...
Ein Durchatmen,
10 Sekunden zu warten, bevor man auf eine Situation reagiert. Also das Kind ertrinkt gerade.
Genau. Also wenn du dich siehst in irgendeiner Situation und sagst, okay, ich würde jetzt gerne dahin stürzen, ja?
Du Sautrock, du Elendiger, du die Schuhe aus dem Wohnzimmer.
Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
und klar,
es ist aber immer gut, sich zuerst...
Solange es wahrhaftig bleibt, ja? Weil sonst wäre das ja jetzt ein Widerspruch zu allem, was wir vorher gesagt haben. Wenn du jetzt Aha sagst und immer noch die Wut da ist, dann bist du halt jetzt wütend, ja? Also es sollte nicht dazu dienen,
aus deinem Gefühl dich zu ändern. Ja, aber was zählt denn dann mehr? Meine Wut, dass der jetzt seine blöden Schuhe an die Decke schmeißt oder seine Individualität, dass er
Schuhe an die Decke schmeißt? Es ist ja kein Kampf.
Ja, aber wer kriegt denn recht?
Niemand. Es geht nicht um Recht.
Ja, darf er dann die Schuhe an die Decke schmeißen oder nicht?
Das müsst ihr doch dann klären. Du hast ja jetzt gefragt...
Ja, für mich wäre es wahrhaftig, dass er das bleiben lässt. Und für ihn wäre es wahrhaftig, dass er das gerne machen will, weil es ihm Spaß macht.
Ja, aber dann müsst ihr einfach jetzt gucken, was wichtiger ist. Und wenn es jetzt... Es geht nicht um Recht haben, sondern...
Ja, aber einer muss ja Recht kriegen. Nee, nicht in der Situation muss einer Recht kriegen.
ich sehe nicht, dass es das Recht kriegt, sondern es geht ja um Bedürfnisse. Und wenn du sagst, ich kann es ganz klar nicht aushalten.
Ich habe nicht das Bedürfnis nach einem Maler in unserer Wohnung und er hat aber das Bedürfnis mit der Schuhe an der Decke.
Genau, aber dann
sagst du. Was ist denn da ein Mittelweg? Wo findest du das?
Es gibt ja jetzt nicht den Mittelweg, sondern du sagst ganz wahrhaftig, ich habe kein Bedürfnis nach einem Maler, ich möchte das nicht. Und dann hast du eine andere Idee, wo du deine Schuhe hinschmeißen könntest. Und ich wette, in den meisten Fällen würden die Kinder auch eine andere Idee haben. Wenn ihm das jetzt so wichtig ist.
Ha, das ist voll logisch eigentlich, voll simpel. Eigentlich also, total simpel. Würde ich nie drauf kommen.
Ja, aber es ist eben ganz einfach. Ja.
Meinst du, ich finde das super interessant, was du sagst, super. Aber denkst du, du kannst auch so drüber denken?
Aber schon.
Nein, nicht aber.
Denkst nein, du, gerne. Ich freue mich denken, über Widerspruch.
Nein, ist kein Widerspruch. Ja? Denkst du, du kannst so auf Kinder und auf Situationen blicken, weil du keine eigene hast oder weil du Erzieherin bist? Warum kannst weil also ich kenn niemanden, der jetzt alleine bei dieser Situation, über die wir gesprochen haben, auch nur draufkommen würde, na, da hätte jeder Reaktion. Mhm. Entweder Schimpfer oder nicht Schimpfer oder es gibt auch Mütter, die da wahrscheinlich Applaus klatschen. Super, schmeißen nochmal hoch. Ich finde, warum hast du so einen anderen Blick?
Ja, es ist eine gute Frage. Also du hast ja am Anfang die Philosophie erwähnt. Vielleicht ist es, ich glaube, ich kann das nicht beantworten, ob das, weil es ist.
Aber was glaubst du?
Ob denn? Ich jetzt Mutter bin oder nicht?
Wahrhaftig. Was glaubst du wahrhaftig? Haha.
Genau. Und dass ich Erzieherin bin, für mich ist es ein Selbstverständnis. Ja, ich weiß auch, dass es nicht für alle Erzieherinnen so ein Selbstverständnis ist, so mit Kindern zu sein. Und jeder darf natürlich das anders empfinden. Und ich gebe hier jetzt nicht irgendwelche Haltungen vor. Ich weiß nur für mich, dass es unglaublich entspannend ist, unglaublich schön, in dieser Wahrhaftigkeit zu sein und dem Kind dadurch ja auch alles zu erlauben. Im Sinne, die Gefühle. Also ich gebe jetzt so ein Beispiel, ja. Wenn ein Kind jetzt wütend ist auf einen, ja, es muss aufgeräumt werden, ja. Und dann will ein Kind es nicht, weil es jetzt gerne mit mir, ich bin ja auch ausgebildete Schauspielerin und gebe Schauspielkurse für Kinder.
Brauchen Kinder Schauspielkurse? Sind das nicht von Haus aus unglaublich gute Schauspieler?
Na, Schauspielkurse, es klingt dann immer auch so. Na,
du, ich habe meinen Sohn, drei, ja? Wohlgemerkt, habe jetzt mal irgendwie, irgendwas wollte, keine Ahnung, und ich habe Nein gesagt, weil ich Nein gesagt habe. Und dann habe ich ihn im Kinderzimmer gehört, und eine Mutter hört ja, ob der richtig weint oder ob das jetzt geschauspielert ist. Und dann habe ich ins Kinderzimmer reingeschaut und ungelogen, der dreijährige Stops hat die Finger angeschaut, hat draufgespuckt und hat sich an die Augen hingeschmiert. Ich habe gemeint, ich sehe nicht recht. Also, ja.
Ja, aber es ist ja auch ein Ausdruck. Also interessant ist immer, und das noch so als eine nächste Inspiration, neugierig zu bleiben und immer zu fragen, hey, warum? Was drückt jetzt das Kind aus? Also zum Beispiel, wenn Kinder Löwen spielen, ja?
Mm. So.
Dann geht meine Frage dahin, und das mache ich jetzt, weil ich das so gelernt habe, humanistische Pädagogik, warum macht ein Kind das?
Ja, wir sind ja bei der Antipädagogik.
Naja, aber die humanistische Pädagogik hat Elemente, die dann in die Antipädagogik, das sind immer alles nur Begriffe.
Okay,
ja? Vielleicht sollten wir uns einfach von diesen Begriffen lösen.
Okay.
Ich mag auch das jetzt als Fazit, diesen Begriff der Antipädagogik nicht, weil ich mag nicht, wenn etwas anti ist. Also man müsste auch diesen einfach streichen. Letztlich ist es eine Bewegung gewesen, aus der sich eben viel Gutes entwickelt hat, wo ich sage, hey, da stehe ich dahinter.
Ja? Beim Löwen waren wir, Entschuldigung.
Beim Löwen waren wir, und wenn ein Kind einen Löwen spielt, das jetzt nicht zu bewerten, sondern zu sagen, was will es mir sagen? Und ganz oft ist es so, dass Kinder in diese Rolle schlüpfen, weil sie sich im Leben hilflos fühlen. Ein Löwe ist ein Wehrtier, also es hat viel Macht, es drückt viel aus. Und natürlich, man kann sagen, muss ich jetzt diese ganzen Interpretationen haben?
Wir sind immer fertig.
Ich lebe aber so mit Kindern. Ich kann ja jetzt nur einen Einblick geben, so wie ihr ja. Das finde ich ja wunderbar an deinem Podcast und das höre ich mir gerne an, wie Mütter aus ihrem Alltag berichten, von ihren Ansätzen. Kann ich dir ja erzählen jetzt, was mache ich
jetzt seit
so vielen
Jahren? Das meine ich mit verschiedenen Welten. Ich verstehe
mit
absolut.
Kindern. Ich lebe so mit Kindern, ja.
Ja, ist schon krass.
Und das ist, was ich
aber
anbieten
kann. Aber wenn du jetzt 25
kann.
Kinder hast.
Ja, dann ist... Aber
und
es
der
ist,
eine ist der Löwe und der andere ist...
Genau. Also zum Beispiel... Ja, gerade hilflos, nicht unbedingt. Ich mache keine, wie soll ich sagen, keine Dogmatik draus, ja. Aber ich überlege, ob es damit zu tun haben könnte, dass es gerade diese Rolle braucht, um sich mächtiger zu fühlen, weil sich es eigentlich im Leben ohnmächtig fühlt. Und wenn mir ein Kind Zeichnungen zeigt, ich habe Fortbildungen gemacht, wie man Kinderzeichnungen interpretiert. Also für mich ist, und das ist die Herangehensweise an Kinder, immer, hey, du bist ein Rätsel, ich bin auf dich neugierig, ich möchte von dir was erfahren und du zeigst mir durch deine Bilder, durch dein Spiel, durch dein Verhalten etwas von dir und auch etwas von mir. Und bei Eltern auch mitunter und sicher auch bei Erziehern von meiner Kindheit. Und wir können so viel zusammen entdecken und dann brauchen wir doch all dieses, du musst dreimal loben, du musst fünfmal schimpfen, alles gar nicht, sondern wir wollen zusammen etwas voneinander erfahren und ich bin neugierig auf dich und ich versuche zu verstehen, warum du jetzt so düstere Bilder malst, ja? Und versuch dann aber nicht gleich Diagnosen da dran zu hängen oder irgendwas im Sinne zu beurteilen, sondern da ist ein Kind in Not und da braucht es mich und vielleicht ist es viel mehr in Not, wo ich es gerade nicht erkenne, ja? Weil ich natürlich auch in meinem Leben drin stecke. Und dann ist da noch die Ehe und alles läuft ja nicht immer im Leben rund, auch gerade jetzt in diesen Zeiten. Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, aber es lohnt sich und man muss das ja nicht durchziehen in dieser Konsequenz, aber man kann vielleicht das eine oder andere mal einfach ausprobieren. Und wenn es nichts ist, lässt man es halt wieder. Für mich ist es so, dass ich das unglaublich bereichernd und schön und groß finde. Und wir geben uns dann den Raum der Wahrhaftigkeit und des Entdeckens und wirklich der Begegnung. Weil wenn ich dann manchmal zuschaue, weil es eben Alltag ist, in der S-Bahn oder U-Bahn, dann ist da so ein Automatismus oft. Und da mal rauszukommen... tu deine Schuhe da nicht hin, mach die Brotzeit, mach das nicht. Also, dass ich dann immer wieder höre, was ein Kind dauernd nicht macht. Und ich bin 5 Stationen gefahren und das Kind wurde 10-mal ermahnt. Und natürlich sehe ich da eine Mutter, die würde ich dann gerne jetzt in den Arm nehmen und sagen, du bist einfach erschöpft. Aber das ist nicht die Sache deines Kindes. Ja? Und dann einfach zu sagen...
Ja, aber ist es nicht so, dass wenn du zum 25. Mal sagst, du bitte deine Schuhe nicht auf den Sitz, weil da sitzen auch andere Leute, dass man dann irgendwann noch im 25. Mal, also ich meine, bei Kindern braucht ja viele Wiederholungen oft und gerne.
Es bringt ja nichts. Sei in, also wir kommen ja wieder in die
ich
Gegenwart.
Ich weiß schon, du kannst es sagen und sagen und sagen und sagen und die Kinder hören schon gar nicht mehr, weil...
Aber Gegenwart jetzt wieder. Die Antipädagogik referiert sehr auf die Gegenwart. Dieses, ich habe schon 25 Mal gesagt, bitte weglassen. Das würde ich jetzt wirklich dann sagen... Jetzt ist wieder die Situation, und auch wenn du es weißt, du hast es schon, aber Kinder wissen schon. Für die ist das in dem Moment wichtig, vielleicht sind sie auch gedankenlos, vielleicht brauchen sie jetzt auch eine Aufmerksamkeit,
ja, aber
dann versuch die anders zu geben. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt an dieser Situation, wo du dir denkst. Okay,
Situationsanalyse mit uns zwei, finde ich super.
Analyse, ja, du sagst, okay, ich will 25 Mal. Also, dann kannst du dich ja selber moderieren.
Nee, du bist jetzt in der S-Bahn und das Kind wird...
Ich weiß schon.
Ja,
und dann sagst du dir, du würdest dir jetzt sagen, das hast du zum 25... Oder was wäre dein Satz?
Nee, das hätte ich gar nichts. Könntest du bitte die Füße von diesem Sitz runter tun, weil da immer noch Menschen sitzen?
Aber ist das wahrhaftig oder hast du dich da jetzt nicht zurückgenommen? Weil so, wie du das jetzt formulierst,
ja,
vor allem bitte.
Es kommt auf die Situation drauf, wo es könnte auch sein, gut, das wäre jetzt in der S-Bahn vielleicht nicht so mal, aber es könnte auch sein, dass du diese erschöpfte Mutter, also ich bin auch nicht immer nur erschöpft, ich bin auch manchmal nett zu meinem Kind, aber es kann auch passieren, dass ich so, gut, sie fixe zu deine Füße, aber weil, das kann auch passieren in der Situation. Und was mir als Mutter...
Und was ist, also der Punkt ist doch jetzt spannend, warum dich das so wütend macht. Das
warum?
Ist doch der
weil
spannende
ich müde
Punkt.
Bin, weil ich gestresst ja, bin. Aber es gibt, ja, ich weiß, da kann das Kind nichts dafür, aber das muss aushalten, das ist ja mein Kind.
Ja, aber das würde ich unbedingt mitmoderieren. Weil es kann nichts dafür. Und dann einfach...
Ja, aber muss ich alles erklären?
Nee, es geht... Aber schau mal, ob du jetzt sagst, du sagst ja dann auch was. Und ich... Wenn Eltern bitte sagen, obwohl sie gar nicht bitte meinen, dann bitte weglassen. Bitte.
Du wirst aber.
Naja, aber es ist ja ganz oft so. Dann bin ich neulich in einem Lokal und die Eltern sind schon auf 180. Man merkt, sie halten sich zurück und sagen immer noch, bitte, bitte Matthias, mach. Nein, sie sind einfach sauer. Und ein Kind fühlt sich doch verarscht, wenn, sage ich jetzt mal so ganz profan, eigentlich sind meine Eltern sauer und sie tun immer noch höflich. Und mit diesem ambivalenten Gefühl ist ganz schwer für Kinder umzugehen. Lieber bist du ehrlich und mal wirklich ungerecht vielleicht aus deiner Sicht, aber ehrlich, ja? Und sagst, okay, wir waren jetzt bei dieser Situation, ich bitte, sagst, so, ich bin jetzt müde. ich kann es jetzt nicht.
Ist super, ne?
Nee, aber naja, warum muss das Kind jetzt herhalten für die Müdigkeit
Wieso herhalten?
Von einem Erwachsenen?
Das Kind soll einfach nur seine Füße von dem Sitz lassen. Es kann ja nicht so schwer sein.
Aber für das Kind ist es das halt.
Ja,
jetzt.
Dann muss man sie ein bisschen zusammenreißen.
Ja, aber.
Na, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, aber
was ist so schlimm, jetzt das zu moderieren, anstatt zu sagen, okay, ich mag das grundsätzlich nicht und jetzt regt mich noch mehr auf, weil ich müde bin.
Aber glaubst du wirklich, das Kind lässt seine Füße oben, unten, weil die Mama müde ist?
Aber du kannst es doch mal ausprobieren, wenn du wirklich ganz transparent das moderierst. Und wenn es nicht geht, dann du bist ja
schluckst
eh schon
einfach.
Ja. Und dann geht's halt nicht oder dann kommt irgendeine Konsequenz und du ziehst es auf den Schoß, weil du sagst, muss ich dich halt jetzt zu mir nehmen.
Ja, das Problem ist halt, meinst du nicht, dass da das schlechte Gewissen ein bisschen dabei ist, weil wenn du wirklich wahrhaftig bist und manchmal einfach richtig sauer bist, so wie du jetzt gesagt hast, Matthias, bitte, dass dann danach das schlechte Gewissen wiederkommt? Weil ich meine, das glaube ich kennt jeder, dass man mal ungerecht ist oder mal zu laut ist oder mal überreagiert in einer Situation und man sich danach denkt, mein, das arme Kind, das war jetzt nicht so gut
für mich. Ja, und dann gehe ich hin und sage, du, ich war jetzt vorhin echt blöd zu dir.
Ja.
Ja, fertig.
Das und macht das man ist ja, oder?
Also, das ja, aber wir müssen auch aufhören, immer beliebt zu sein. Da hatte ich vorhin angesetzt, da war die Turnstunde zu Ende, die Schauspielstunde. Also, und dann sagt das Kind, nee, es will jetzt noch und so. Und da habe ich gewusst, es findet mich in dem Moment blöd, weil ich jetzt einfach sage, aufräumen und so. Und da moderiere ich das, sage ich, ja, ich sehe schon. Also ich bin jetzt nicht gerade beliebt bei dir. Du findest mich jetzt ganz blöd, dass wir aufräumen müssen. Und das ist, da hast du auch recht, mich blöd zu finden, weil du hast jetzt Lust, weiterzuspielen. Und indem ich das Kind nicht das Gefühl ausrede und indem ich nicht dauernd beliebt sein will und vor allem auch nicht, ich meine, so eine Restaurantsituation sollen sich auch, es geht immer um Wahrhaftigkeit, wir kommen da nicht drum rum, du siehst es. Will ich das nicht auch für die anderen? Will ich nicht
ist es dann aber wahrhaftig,
Eltern
dass ich sage,
gelten?
Boah, das ist mir jetzt aber schon peinlich.
Ja, das ist wahrhaftig. Fände ich cool. Ja, fände ich cool. Anstatt jetzt hier, bitte Matthias, wir wollen ja uns ganz beliebt sein jetzt hier in diesem Restaurant.
Na, das hörst du irgendwann auf. Mit Kindern hörst du das irgendwann. Das ist genauso,
aber ich
sehe
das regelmäßig.
Das ist genau wie die Supermarktsituation. Ja, da musst
du... Es gibt ja dann Eltern, die da vielleicht unmittelbarer sind wie du und es gibt aber welche, die sehe ich ja ständig irgendwo, die, wo du schon merkst, die kochen und immer noch so, weil sie merken, okay, jetzt sitzen wir in der S-Bahn, jetzt will ich nicht, dass die denken,
ja,
ich bin eine schlechte Mutter.
Also, aber da darf ich mich auch schwer, dass ich den in der S-Bahn wahrhaftig zusammenscheiße.
Naja, aber muss es denn, also nochmal, um was geht's jetzt? Warum muss denn
und
der
die Füße auf dem Stuhl, verdammt!
Aber dann ist die Frage, dann würde ich halt weitergehen, warum das jetzt so wichtig für dich ist.
Weil ich will.
Ja, und dann
weil
geht's um Macht.
Ich will.
Und wenn du mit dem Machtding kommst, dann hat ein Kind auch recht, da allergisch zu reagieren und seine Macht auch dagegen zu setzen.
Ja, weil das Kind will
geht's
jetzt.
Geht's um Macht?
Ja. Und
nee,
es geht nicht um, aber es sind viele Machtspiele.
Weil wir das Kinder so interpretieren. Und da kommt wieder, aha.
Du, ich war im Gymnasium. Ich kann nicht schlecht, ich kann gut sprechen. Das habe ich vererbt bekommen. Aber all das ist absolut hinfällig, wenn du Kinder kriegst, weil da kommt das Argument, ich will aber.
Ja, das ist ja nicht nur, wenn du Kinder kriegst, sondern das höre ich natürlich als Erzieherin auch.
Da kannst du sagen, was...
Nee, da kannst du nicht sagen, was du willst. In dem Fall sage ich, gut, du willst das, ich will das. Und du darfst dich als Erwachsener jetzt schon
trauen.
Ich
bin erwachsen.
Naja, aber das... Gut, wir haben insofern, natürlich habe ich bessere Argumente dann manchmal in Situationen, weil die Gruppe noch da ist. Ja, weil ich dann sage, wir als Gruppe wollen aber jetzt zu diesem Ausflug, ja, und ich verstehe, wenn ein Kind wirklich sich wahrgenommen fühlt, und darum geht's, ich verstehe, dass du das jetzt alles blöd findest. Und deswegen finde ich schon wichtig, dass man sich da die Zeit nimmt, weil ein Kind kann das nicht, das ist noch viel diffuser mit Gefühlen, ihm auch eine Sprache gibt, von deiner Wahrnehmung aus. Nicht sagen, du bist wütend, sondern ich nehme wahr, dass du traurig bist, dass du wütend bist, dass du gerne lieber jetzt im Kindergarten bleiben willst. Und wir wollen jetzt alle in den englischen Garten, aber... Ja, du hast jetzt auch keine Wahl und dem Kind auch zumuten, in welcher Situation es gerade steckt. Und wenn das alles so ausgesprochen ist, das ist wie ein Märchen. Rumpelstilzchen verschwindet in dem Moment, wo man den Namen kennt. Und wenn du den Mut hast, wirklich in die Situation zu gehen und das zu moderieren, und das muss kein ewig langer Text sein, sondern ganz klar, diese Situation, diese und diese. Und du bringst es zusammen, du moderierst es, das erleichtert das Kind. Letztlich geht es immer darum, ich will wahrgenommen werden. Nimm mich wahr. Oh, ich sehe, du brauchst es jetzt, dass du die Schuhe da drüben hast. Ich halte davon jetzt nichts, ich bin außerdem müde. Lass es. Und wenn du es aus so einer Haltung auch sagen kannst, ich kenne da nicht so viel Widerstand von Kindern. Und wenn du versuchst, rauszugehen aus diesem Machtkampf, ja, irgendjemand kann mal anfangen damit, aber das ist überhaupt keine... Basis, wo man irgendwie weiterkommt. Und das wissen wir auch in Beziehungen. Sobald es um Machtkämpfe geht, kann man machen, kann man auch ausprobieren, muss man auch immer wieder mit seinem Kind, aber es wird selten zu was führen, was uns gut tut, um es mal jetzt so zu formulieren. Und das bedeutet eine große Wachsamkeit natürlich für die Situation, für sich selber. Und
muss ich nochmal anfangen? Und gerne. Dann schließen wir auf. Aber ja. Ist es denn wahrhaftig, wenn ich sage, wenn du jetzt deine Füße noch einmal auf den Sitz machst, dann schmeiße ich deine Schuhe bei der nächsten Station aus der Tür raus.
Wenn
ich es wirklich machen würde.
Würdest du es dann machen, die Schuhe rausschmeißen? Ich frage mich, naja, aber gut, wenn das jetzt wirklich in so einer Wut ist und das für dich wahrhaftig ist, weißt du, die Sache ist halt, dass es dann wieder übertragen wird aufs Kind, anstatt zu sagen, warum bin ich so wütend, dass ich diese Schuhe rausschmeißen könnte? Also das finde ich die viel wichtigere Frage. Und die muss dann der Erwachsene, und dazu ist er ja auch erwachsen, dann echt mit sich lösen. Und das meine ich, es geht dann aufs Kind.
Boah, du bist so krass. Du bist so krass.
Ich bin nur konsequent, glaube ich. Ne?
Ich habe mich schon so oft... jetzt sticke ich gleich. Entschuldigung.
Wir trinken jetzt ein Glas an Wasser auf den Schock. Wasser.
Brauch mal einen Schnaps. Ich habe mich... Ich verstehe genau, was du meinst, weil ich habe mich schon oft in Situationen ertappt, wo ich richtig wütend war oder richtig... wo ich mir dann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber wo ich mir einfach gedacht habe, ja, wir könnten eher das jetzt sehen. Oder wo ich einfach aus meiner Situation mal einen Schritt rausgegangen bin und, ja.
Es ist deine Wut, ganz wichtig, es ist deine Wut. Und dann zu sagen, okay, ich kümmere mich um meine Wut und wenn du es gerade nicht gut kannst, versuch es zu vermitteln, sagen, jetzt bin ich so wütend und das ist, es ist wunderbar, auch seinem Kind zu zeigen, immer wieder, dass man etwas vielleicht nicht weiß, dass man auch emotional an eine Grenze kommt und sagt, ich bin sogar so weit als Mama, dass ich jetzt deine Schuhe am liebsten rausschmeißen würde. Und dann, sag doch dann diesen Satz, sagst du, aber weißt du, das ist meine Wut, ich weiß gerade nicht, woher die kommt. Und das, da kannst du
aber
dann...
Aber wenn kind, diese Schuhe...
und ich kann es jetzt, und dann kannst du doch auch sagen, Katharina, ich kann es jetzt gerade nicht anders lösen, dass ich dir jetzt sage, ich schmeiß die Schuhe raus, ja? Aber es ist meine Wut und ich werde mich, wenn ich das kann, um diese Wut kümmern. Und was du deinem Kind dann schenkst, wow, meine Mama kümmert sich um ihre Wut. Auch wenn sie es jetzt gerade nicht kann. Großartig.
Vielleicht, um als Beispiel nochmal zu bringen, ich glaube, vielleicht versteht man es so eher, wie man es bis jetzt noch nicht verstanden hat, das ist wie mit Trauer. Mhm. Es gab Generationen, da hat die Mama nicht geweint. Mhm. Auch wenn die Oma gestorben ist oder der Opa, die Mama weint nicht. Mhm. Und das ist die Krux dran. Auch die Mama darf mal weinen und auch die Mama darf mal schreien und auch die Mama darf mal wütend sein.
Absolut.
Boah, wie krass. Ich finde das jetzt aber, du flasht mir voll, das ist ja Wahnsinn.
Ich finde das wunderschön, wie du das sagst, weil die Traurigkeit ist natürlich dann dieses andere, ganz große Feld. Und oft steckt, und jetzt habe ich Gänsehaut, weil ich kenne das von mir, dass die Wut nicht, ich sage immer, Gefühle sind wie in so einer Zwiebelschale. Was ist eigentlich nochmal drunter?
Ja.
Und oft ist hinter der Wut eine Traurigkeit.
Ja. Ja.
Und nochmal zu meinem, weil es ja jetzt mein Facharbeitsthema war und ich so intensiv drin stecke, fast alle Aggressionen, gerade wenn es dann auch hart wird, haben mit Hilflosigkeit zu tun. Hm. Und wenn wir besser verstehen, dass da jemand ganz ohnmächtig ist und es nicht anders ausdrücken kann, ich kenne es selber. Ich kenne, dass ich unglaublich wütend bin und eigentlich könnte ich nur weinen und bin hilflos. Hm. Aber ich antworte mit Wut, weil das halt mein Temperament
ist. Weil
es
halt einfach ist, ja.
Und weil es einfacher ist. Aber genau das, was du sagst, ja. Und natürlich entlaste aber auch dein Kind. Es geht jetzt nicht darum, diesen Begriff vielleicht nochmal, der Parentifizierung, dass dann Kinder praktisch die Verantwortung für dich übernehmen, da muss man auch aufpassen. Mhm. Also immer sagen, es ist jetzt meine Traurigkeit, zeig die dem Kind, zeig die, aber immer auch verbalisieren, ich übernehme dafür Verantwortung.
Mhm. So wie mit dem Entschuldigen.
Ja.
Man kann sich auch mal entschuldigen, wenn man
unbedingt
war.
Wenn man es wirklich spürt, oh, im Herzen. Gott. Nicht als pädagogische Maßnahme,
nein, hier sind wir wieder.
Ja. Sondern ich stehe beim Abendessen, das Kind hat es vielleicht schon vergessen, aber ich spüre immer noch, wow, das tut mir weh jetzt da mit dem Ding. Sagt es. Manchmal haben es die Kinder ja auch tatsächlich schon und sagen, ja, passt schon. Ja.
Das, genau,
sei im Spüren.
Das meine ich. Wir verstehen uns. Ja, das.
Ja.
Herzlichen Dank für diesen Podcast, aber ich fühle dich. Kann man das so sagen?
Ich fühle dich auch, Katharina.
Das ist sehr, sehr schön.
Ich mag das sehr. Danke. Danke, danke.
Wir sind jetzt fast schon am Ende unserer Zeit. Das geht mit dir immer sehr, sehr Florikowski. Du gibst da Coachings, wie du gesagt hast.
Genau. Ja?
Wie erreicht man dich denn?
Man erreicht mich, indem man mich anschreibt. gretchendass@gmail.com. Gretchen deshalb, weil das ist mein YouTube-Kanal, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Das
sehr, sehr interessant.
Das
sehr,
Gretchen, sehr interessant. Ich stehe auch ein für den guten Dialog. Ich bin ja auch Journalistin, also ich verbinde...
Stimmt.
Stimmt, das haben wir gar nicht gesagt. Und da ist mir auch genau das, was mir mit Kindern wichtig ist, die Begegnung wichtig, zu spüren, wer ist mein Gast, wie die Katharina, wer kommt da, mit wem habe ich zu tun.
Die Erfahrung, die ich jetzt bis jetzt gemacht habe, Kommunikation steht eigentlich immer, immer drüber, gell?
Ja.
Ganz, ganz, ganz wichtig.
Ganz wichtig. Und schau mal, und wenn ihr da mitgegangen seid, jetzt seid ihr ja auch, sonst hättet ihr jetzt schon lange ausgeschaltet, und das so spüren könnt, was wir jetzt gerade hier miteinander haben, das ist für mich auch einfach auch genau das, die Wahrhaftigkeit, in der liegt auch so viel Heilung.
Ja, ja, das hört sich immer so, nicht böse gemeint, es hört sich immer sehr geschwollen an,
ja,
was du sagst. Aber wenn man dann so 5 Minuten drüber nachdenke, ja, stimmt. Ja, ich brauche immer länger, bis ich das verstehe, aber es ist, in der Wahrhaftigkeit liegt die Heilung.
Ja. Und da können wir viele Situationen einfach auflösen mit den Kindern, die erstmal so schwierig klingen.
Krass.
Und das ist eine schöne Botschaft, auch zwischen uns allen. Das gilt ja nicht nur für Kinder.
Ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass die Frau, ohne Mama zu sein, in meinem Podcast so krasse Sachen loslässt. Wirklich, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Und es ist, man muss das nicht alles eins zu eins so machen, aber einfach mal aus einem anderen diesen Impuls zu nehmen, wie du es gesagt hast. Das ist einfach mal den Blickwinkel zu ändern und einfach mal die Position zu ändern. Ja, genau.
Und ich bin jetzt auch sehr, sehr berührt. Und allen Mamas, die zuhören, möchte ich sagen, ihr seid wunderbar, dass ihr Mamas seid und dass ihr Kindern ein Leben gebt und einen Raum, sich zu entfalten. Und ich bin allen Müttern und Vätern dankbar, die mir ihre Kinder anvertraut haben und anvertrauen werden. Das ist einfach für mich immer, immer ein großes Geschenk und meine größten Lehrmeister im Leben, das klingt jetzt pathetisch, aber es ist so, sind die Kinder.
Ja. Ja. Oh Gott. Ja, jetzt weinen wir dann wirklich.
Nee, jetzt, gell, wir schauen uns schon ganz gerührt
an. Ja, das ist gleich so weit. Na, ja, ich würde dir, du wärst jetzt auch ein Mensch, ich würde dir meinen Kind überlassen. Das ist jetzt.
Vielen Dank.
Na, aber du verstehst mich schon. Ja, mehr Erzieherinnen für dich braucht die Welt.
Ich freue mich, dass du dem Ganzen einen Raum gibst. Du machst viel, viel, viel wunderbare Arbeit für die Kinder, für die Mamas.
Wir müssen jetzt aufhören, wir müssen uns jetzt
die
umarmen.
Taschentücher, genau.
Vielen, umarmen. Vielen Dank. Dankeschön.
Danke, dass ich hier mit dir dieses wunderbare Gespräch hatte. Es ist eine große Bereicherung, dein Gast. Und dass du auch jemanden Raum gibst, der keine eigenen Kinder hat, aber einiges ganz von ihnen erzählen kann. Anderen Blick. Ja.
Dankeschön.